Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Also nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonntagsgottesdienst. Und wie gesagt, Adnan und ich waren gestern unterwegs im Rahmen unserer Bergtour und da haben wir uns schon sehr intensiv darauf vorbereitet. Und heute geht es um einen ganz bestimmten Punkt in der weiteren Heiligung, in der Vorbereitung, dass der Heilige Geist uns ganz erfüllen kann, dass wir voll Geistes werden. Werdet voll Geistes, das ist ja unser Thema. Wir wollen ja im Anschluss dann darüber reden, was das bewirkt, wenn wir voll Geistes sind, was das auslöst. Aber zunächst einmal müssen wir die Voraussetzungen schaffen, voll Geistes zu werden. Und da haben wir eine herrliche Passage im Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Und hier möchte ich uns Perspektive vermitteln, was auch immer in der Zukunft kommen mag. Wir brauchen Kraft, wenn wir als Überwinder siegreich durch all die Nöte hindurchgehen wollen. Wir spüren und wir merken es ja, wenn damals in der Zeit, wo die Jünger Jesu gelebt haben, die gesagt haben, wir sind in den letzten Tagen, dann denke ich einmal, sollten wir schon realisieren, in welcher Zeit wir leben. Und ich glaube schon, dass hier die Mächte der Finsternis ganz enorm am Wirken sind, aber auch Gott ist am Wirken. Und immerhin ist Jesus der Löwe aus dem Stamme Juda und der Herr aller Herren. Und er möchte, dass wir sein Licht leuchten lassen, dass wir sein Reich aufbauen. Aber das können wir nicht aus uns heraus, aus unserer menschlichen Kraft. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus war auch voll Heiligen Geistes. Stephanus, Philippus war voll Heiligen Geistes, die Apostel waren voll Heiligen Geistes. Also, wenn Jesus den Heiligen Geist gebraucht hat, brauchen wir ihn auch. Und die Herausforderung ist, werdet voll Geistes. Und da haben wir uns angeschaut, was ist dafür notwendig, um voll Geistes zu werden. Ja, als Überwinder siegreich durch die Nöte hindurchzugehen, da brauchen wir Kraft, aber diese Kraft bekommen wir nicht durch mehr Wissen und mehr Erkenntnis, weil wir wissen, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Diese Kraft bekommen wir nur dadurch, dass wir mehr Geist bekommen, dass wir voll Geistes werden. Also die Kraft, im geistlichen Bereich was zu bewegen, ist der Heilige Geist. Weil der Satan, der Feind Gottes, mit seinen Mächten, mit seinen gefallenen Engeln, die Dämonen, er ist weit mächtiger, als wir in unserer menschlichen Natur je sein können. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und der, der in uns ist, der ist weit mächtiger als der, der in der Welt ist. Und das ist ganz entscheidend, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes agieren und wirken. Ja, so ist diese Mahnung des Apostels an die Epheser auch eine sehr zeitgemäße Mahnung für uns. Wir müssen voll Geistes werden, wenn wir den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft gewachsen sein sollen. Und du und ich, wir spüren die Wirkungen schon. Ich war jetzt am Freitag, heute ist Sonntag, am Freitag war ich in Frankfurt auf der Automechanica Academy, ist das heute, ja, ist ja nicht mehr ein Lehrinstitut, sondern Academy. Und vor internationalen Gästen durfte ich dort Perspektive vermitteln für die Automobilwirtschaft. Ich komme aus der Automobilwirtschaft, unser Gewerbe ist sehr bedrängt, die Händler, denen geht es nicht gut. Die Hersteller, die agieren international, sind überall dort, wo die Märkte einfach in Bewegung sind. China und Indien und so weiter. Brasilien, Russland machen ein bisschen Probleme jetzt. Aber die Hersteller haben eine andere Perspektive, aber den Händlern geht es nicht gut. Und ich habe dann dort einen Vortrag gehalten und da waren ungefähr, ja, da habe ich Equipment und Unterstützung gehabt. Zwei Übersetzerinnen, einen Techniker extra für mich. Und ich glaube, das waren 10 oder 12 Hostessen. Und die haben dann nachher zu mir gesagt, das war so interessant, haben die Hostessen meinem Vortrag zugehört, weil die gespürt haben, da ist Substanz drin, weil der Heilige Geist wirkt. Und da waren aus Nigeria waren welche da und internationale Gäste. Und richtig hat der Heilige Geist Kraft vermitteln, Hoffnung vermitteln, Perspektive vermitteln, dass die Zuversicht haben für die Zukunft. Und sogar die Hostessen haben sich nachher bei mir bedankt und gesagt, das war so ein interessanter Vortrag. Das, was man normalerweise nicht erwarten kann. Ich möchte damit jetzt nicht prahlen, ich möchte nur sagen, wie der Heilige Geist im Alltag wirkt. Am Montag früh um 9 Uhr bei dir und bei mir. Und das dürfen wir erwarten und das ist schön. So, der Heilige Geist sagt uns durch den Paulus, was wir lassen müssen, damit wir wirklich voll Geistes werden können, dass der Heilige Geist in unserem Geist sich ausbreiten kann, sich wohlfühlt, dass wir ihn nicht betrüben. Wir wissen, wir können den Heiligen Geist betrüben, wir können den Heiligen Geist zurückhalten. Natürlich, jeder von uns hat im Rahmen der neuen Geburt, der ja gesagt hat zu Jesus, den Heiligen Geist empfangen. Als Quelle des Lebens, als Quelle des Wassers, die ins ewige Leben quillt. Aber es geht um mehr. Das heißt, der Geist in uns, den wir empfangen als Erstlingsgabe, sagt die Schrift, der schenkt uns aus Gnade die Errettung im Glauben. Es geht alles bei Gott, ist alles aus Gnade vermittels des Glaubens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Also alles muss im Glauben geschehen. Aber jeder von uns, du und ich, wir haben den Heiligen Geist empfangen, wo wir Jesus als unseren Herrn bekannt haben. Und tatsächlich sagt uns die Heilige Schrift, keiner kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also da beginnt es eigentlich schon aus Gnade vermittels des Glaubens. Aber es gibt mehr. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Das ist eine neue Erfahrung. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, anderen Menschen zu dienen. Ja, das ist eine weitere Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die wir eigentlich jeden Tag neu haben. Das Erste, was wir lassen müssen, ist aufhören zu lügen. Wir haben festgestellt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und wenn wir lügen, wenn der Teufel uns verführen kann, dass wir lügen, dann sind wir unter seinem Einflussbereich. Und dann kann der Heilige Geist sich nicht wohlfühlen bei uns und das ist schwierig. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Also wenn wir zürnen, sollten wir darauf achten, dass sich die Sünde nicht einmischt. Und in jedem Fall schauen, dass die Sonne nicht untergeht über unserem Zorn. Auch wenn der andere schuld ist und sich entschuldigen müsste oder um Verzeihung bitten müsste, dass trotzdem wir dann die Kraft haben, im Heiligen Geist zu sagen, okay, lass uns die Sache begraben. Lass uns wieder gut miteinander sein. Gib dem Lästerer keinen Raum. Letzten Sonntag war das Thema. Und ich sage euch, der Lästerer, der hat vielfach Raum in uns. Wenn wir uns mal überlegen, wo Gott sagt, pass auf, zu Israel, ich bringe euch in das verheißene Land. Und ganz egal, schaut nicht auf die Umstände, ich bin mit euch, ich werde euch den Sieg schenken. Und dann sendet er 12 Kundschafter aus und die kommen zurück und 10 haben einen bösen Bericht, heißt es in der Bibel, und 2 haben einen guten Bericht, einen gesegneten Bericht. 10 sagen, die haben auf die Umstände geschaut, dort gibt es Riesen und deren Augen waren wie die Heuschrecken. Und es sind diese feurigen Pfeile, die der Teufel in unserem Verstand sind. Und da muss man sehr aufpassen, weil das ist schon der Lästerer, der Verführer, diese feurigen Pfeile, die wir alle kennen. Und wir müssen darauf achten, dass, was sind unsere Gedanken? Im Englischen gibt es den Begriff don't take the sword by saying. Das heißt, nimm den Gedanken nicht an, indem du ihn aussprichst. Und tatsächlich ist das passiert, das Volk hat nicht in zwei Kundschaften geglaubt, die haben positiven Bericht, die haben auch gesagt, ja, wir haben Riesen gesehen, aber Gott ist mit uns, wir können die Riesen besiegen. Und die anderen haben gesagt, nein, das Land wird uns auffressen. Und dann, damit haben sie das ausgesprochen. Wir wissen oft nicht, was das für Wirkungen hat, für Auswirkungen hat, wenn wir Dinge aussprechen. Gedanken, folgen Teilen des Gedanken und dann aussprechen. Und dann wird es sichtbar. Und darum hat dann Josua gesagt, wo die dann die nächste Generation, hat dann Josua gesagt, Schatz, keine Sorge, wir tun jetzt 7 Tage jeden Tag in die Stadt Jericho, in diesem Mauern herum, keine Sorge aus. Da wird ein falsches Wort herauskommen, haben wir schon wieder ein Problem, dann geben wir Raum unseren Gedanken. Und wisst ihr was? Das ist mir heute auf der Anfahrt her so bewusst, und ich habe wieder gelesen, genau dafür ist die Sprache da, genau dafür ist die Zunahme. Deswegen ist es verstanden. Ich garantiere dir, und mir geht es wie mir, wenn du Sorge hast, wenn du Angst hast, das spürst du im Bauch, wenn du richtig Angst hast vor einer Situation.
Du wirst es jemandem erzählen. Und in dem Moment, wo wir die Gedanken, diese sorgenvollen Gedanken, die jetzt durch vorige Zeit uns da hineinschießen, aussprechen, hat sie Realität, weil Worte und Macht überleben. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen, wenn ich in Zungen bete, betet mein Geist, mein Verstand ist unflug. Und darum in Zungen zu beten, dann zu Gott. Und dem Heiligen Geist zu erlauben, durch uns zu Gott zu beten, so lange wie lange, bis ich ruhig bin, in meinem Verstand, in meiner Seele, bis ich ruhig bin, bis ich nicht mehr diese negativen Gedanken in Existenz spreche. Wir werden gerechtfertigt und verurteilt auf unseren Worten sein. Und so wichtig, dass wir darauf achten. Und wenn du mal
so viel Not und Angst hast, bevor du das aussprichst, bete in Zungen, erlaube dem Heiligen Geist in Zungen zu beten. Gib dem Lästerer keinen Raum. Ja, wenn jemand dir was erzählt über den Frank, sag, ich glaube das nicht, ich nehme das nicht an, ich kenne den Frank. Wenn du was zu sagen hast, lass uns mit dem Frank reden, nicht über ihn. Das war letzte Woche das Thema. Gib dem Lästerer keinen Raum. Heute, sei kein Dieb, sei kein Dieb. Und da haben wir uns gestern sehr intensiv unterhalten. Was bedeutet das alles? Was umfasst diesen Bereich alles? Sei kein Dieb. Paulus sagt hier durch den Heiligen Geist in Epheser 4, 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. So, das ist zunächst jetzt einmal das Wort Gottes. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Und ganz im Gegenteil, er soll was arbeiten, damit er anderen geben kann. Damit er etwas habe, um es mitzuteilen, mitzugeben. Wer gestohlen hat, muss das uns Kindern Gottes wirklich gesagt werden. Das ist doch selbstverständlich, dass Kinder Gottes sich fernhalten vom Stehlen. Ja klar, das sollte selbstverständlich sein. Martin Luther hat gesagt, niemand hat ein reines Gewissen, höchstens ein getröstetes Gewissen. Tatsächlich ist es so, du und ich, wir wissen, der kritischste Mensch ist der im Spiegel. Du kannst allen was vormachen, Gott sowieso nicht, aber manchmal machen wir Menschen was vor. Aber dem Mann im Spiegel, der Frau im Spiegel, kannst du nichts vormachen. Und wenn er dich nicht verurteilt, dann bist du gut drauf. Ja, es gibt kein wirklich reines Gewissen, nur ein getröstetes, weil wir sind Menschen und tatsächlich du und ich, wir machen Fehler. Aber Gott verdammt uns nicht. Wenn wir Fehler gemacht haben, sollen wir zu Gott kommen, der wirklich gnädig ist und barmherzig ist. Ja, dass wir uns fernhalten, das sollte eigentlich selbstverständlich sein von Diebstahl. Ja, gewiss, das sollte Selbstverständlichkeit. Aber ist es das in der Wirklichkeit? Würde es der Apostel Paulus geschrieben haben, wenn es nicht nötig gewesen wäre? Ich glaube nicht, und wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, dann müssen wir sagen, ja, Gott, vergib mir und hilf mir. Da braucht jeder von uns auch Hilfe. Man kann tatsächlich ein Jünger Jesu sein und stehlen. Das beweist die traurige Geschichte des Judas. Wir müssen uns einmal vorstellen, Judas Iskariot ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs, hat erkannt, dass das der Sohn Gottes ist, hat mit ihm gelebt und hat alles mit ihm erlebt. Und doch war er ein Dieb. Ihr könnt euch erinnern, wo die Frau dieses kostbare Salböl über die Füße Jesu gegossen hat und mit den Haaren dann abgewischt hat. Und er sagt, Mensch, was für eine Verschwendung. Man hätte das Öl verkaufen sollen und das Geld den Armen geben. Und in der Bibel heißt es dann, das hat er nicht gesagt, weil ihn die Armen interessieren, sondern weil er seinen eigenen Geldbeutel damit gefüllt hat. Weil er hat den Geldbeutel gehabt. Und da sehen wir, wie verführerisch dieser Mammon ist, dieses Geld ist. Und der Teufel hat ihn über das Geld, hat den Judas sein Herz erwischt. Er hörte jedes Wort, das Jesus sprach, sah jedes Wunder, das er tat und blieb doch ein Dieb. Hat es ihm gegenüber an Warnungen fehlen lassen, Jesus? Gewiss nicht. Aber alles war umsonst. Er blieb gebunden ans Geld und das Geld brachte ihn um. In der Bibel steht, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das heißt nicht, dass du keinen Mammon haben darfst, aber du sollst ihm nicht dienen. Wer ist der Herr? Der Mammon, die Güter dieser Welt, oder ist Gott unser Herr? Wo ist unser Schatz? Ist er im Himmel? Weil Vermögen bei Gott heißt Seelen im Himmel. Hoffentlich ist das Empfangskomitee im Himmel einmal größer, der Seelen, die wir in den Himmel gebracht haben. als die Trauergäste am Grab. Hoffentlich sind dort mehr als da. Danke, Frank. Er blieb an das Geld gebunden und das Geld brachte ihn um. Und das, wir sehen hier, wie gefährlich dieses Geld ist, wenn das unsere Sicherheit wird. Da müssen wir sehr, sehr sensibel sein. Auch war das nicht bei Hananias und Sapphira das leidige Geld, das ihnen das Gericht brachte. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 2. Ja, sie wollten wohl sehr gerne als Wohltäter der Gemeinde angesehen werden, aber sich so ganz von dem Geld trennen, das sie für ihr Land bekommen haben, das wollten sie dann doch nicht. Das konnten sie nicht. Darum belogen und betrogen sie den Apostel Petrus und damit den Heiligen Geist. Darum ereilte sie das Gericht. Sie sind tot umgefallen. Und ich glaube, wir müssen realisieren, wenn der Heilige Geist in so einer Dichte da ist, wie damals in der Apostelgeschichte, wo so viele Heilungen, Zeichen und übernatürliche Wunder geschehen sind, da kannst du nicht mehr anfangen mit Lüge. Da ist das Gericht Gottes da. Du kannst mit so einer Präsenz des Heiligen Geistes nicht lügen und betrügen. Sie sind tot umgefallen. Das ist für uns eine Warnung. Wenn wir wirklich voll Geistes werden wollen und das auch erwarten, und ich gehe mir davon aus, du und ich, wir erwarten das, dann müssen wir uns das als Warnung sagen lassen. Dass wir da aufpassen und dass wir da wirklich uns heiligen. Aber tatsächlich, wir müssen auch zugeben, wir können es nicht. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und heute liegt nicht auch auf dem Gewissen vieler Kinder Gottes die Schuld, unrechtes Gut im Besitz zu haben. Ich glaube, ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt, wo ich noch Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe da in der Region war. Und dann habe ich zum Eröffnungstag diesen Engel, was weiß ich, der hat 700 Mark damals noch gekostet, habe ich in Sicherheit gebracht zu mir zu Hause, damit die, weil wir haben 10.000 Besucher gehabt bei der Eröffnung, damit der nicht verschwindet. Und habe dann vergessen, den Engel zurückzubringen. Und wo der Heilige Geist mich mit der Bibelstelle überführt, bin ich abends noch und habe den Engel genommen, habe ihn verpackt und habe ihn an den eigentlichen Gesellschafter, dem die Firma gehört hat, zurückgeschickt. 3 Wochen später kam das Paket wieder zurück in einem Brief. Fallhofer, der Engel gehört dir, den hast du dir wohl verdient. Dankeschön, dass ich den zurück, aber ich schicke den zurück, der gehört dir. Dann habe ich Frieden gehabt darüber. Aber der Heilige Geist hat mich so überführt, hey, du warst hier nicht sauber. Und ich kann dir nur sagen, ich habe so eine Freude dann gehabt und so einen Frieden. Ist auch in deinem Besitz unrechtes Gut? Hast du dir einmal etwas angeeignet, was dir nicht gehörte? Viele Seelsorger könnten davon ein Lied singen. Wie häufig geschieht das? Weil, wenn wir da nicht aufpassen, es gibt 2 Möglichkeiten, wo wir die Tür weit aufmachen für dich. Er ist ein Lügen und Betrüger. Wenn wir lügen, haben wir die Tür weit aufgemacht, ohne dass wir es merken oder zugang. Und Betrug genauso, mit Diebstahl genauso. Und das ist so wichtig, dass wir uns da reinigen lassen. Keiner von uns ist da vollkommen. Keiner. Wir müssen uns demütigen und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Jeder von uns kann da ein Lied singen. Aber das Entscheidende ist ja nicht, dass wir sündigen. Das Entscheidende ist, wie gehen wir damit um? Tun wir Buße vor Gott? Aufrichtig? Sind wir aufrichtig uns gegenüber, dem Mann im Spiegel gegenüber? Und Gott gegenüber, dann ist es kein Problem. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Weil Jesus ist als unser treuer hoher Priester, sagt uns Hebräerbrief, in den Himmel eingegangen und tritt für uns ein. Und wenn wir einen Fehler machen, dann nicht von Gott wegrennen, das möchte der Teufel, sondern zu Gott hinrennen und uns demütigen und Verzeihung bitten. Und das ist, was wir täglich brauchen. Wir sind nicht vollkommen. Es gab nur einen, der das ist da. Da haben wir alle schon unsere Erfahrungen gemacht. Vielen Dank, Frank. Wie viele Verkäuferinnen haben sich schon etwas angeeignet, was sie gerade gebrauchen konnten? Wie viele Arbeiter haben Werkzeuge oder sonst etwas von der Fabrik oder aus der Werkstatt mit nach Hause genommen? Wie viele Buchhalter haben schon private Briefe mit den Briefmarken vom Oliver freigemacht? So könnte man weiterhin fortfahren. Wie viele Werkzeug hast du vom Nachbarn ausgeliehen, das du nicht zurückgegeben hast? Mal im Keller ein bisschen umschauen und schauen, was gehört dir nicht. Sei kein Dieb. Leider betrifft das nicht nur Ungläubige, sondern auch Christen. Man hat vielfach gar kein Gefühl mehr dafür, was Sünde ist. Man sieht, was andere tun und macht es einfach auch. Wird sowas angesprochen, dann heißt es sogar, ach was, so klein, ich muss man da nicht sein. Wirklich nicht. Aber der Heilige Geist nimmt das sehr genau. Der übersieht nichts und der vergisst nichts. Und wenn unrechtes Gut in deinem Besitz ist, dann legt er den Finger drauf. Und ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, bestimmt hast du auch ein ähnliches Zeugnis. Lass dich da läutern, sei da ganz mutig und entschlossen und gib da dem Teufel, dem Dieb, keinen Raum. Und der Herr wird das sehr achten und segnen. Wenn es möglich ist, dass du das unrechte Gut zurückerstatten kannst, oder wenn du den Wert desselben bezahlen kannst, dann tu es so schnell als möglich. Und das Schlimmste ist, was der Frank uns gerade gesagt hat, wenn wir Gott betrügen. Weil eines ist klar, Gott gibt dem Sämann Samen. Er gibt nicht Samen dem, der ihn selber frisst. Er gibt dem Sämann Samen. Und das ist das entscheidende Maß für Gott. Geben wir es weiter, und da möchte ich nachher gleich nochmal ganz spezifisch was sagen. Auch der Adnan hat da einen sehr guten Beitrag vorbereitet. Ich glaube, das wird uns allen helfen, wird uns alle segnen. Und gerade in dem Bereich hat der Adnan wirklich was zu sagen. Da ist er sehr, sehr fundamental. Und das schätze ich auch. Und du wirst es auch schätzen, bestimmt. Sonst, warum? Sonst behält nämlich der Feind Anrechte über dir, dich packen und innerlich lähmen kann. Das ist, wenn ein Politiker Dreck am Stecken hat. Wenn er seine Frau betrügt oder fremd geht oder wenn er korrupt ist, verliert er Macht. Er wird entmachtet, er verliert Macht. Und im geistlichen Bereich ist es umso mehr, je mehr der Teufel uns dazu verleiten kann, dass wir da Dreck am Stecken haben, dass wir lügen oder betrügen, dass wir schlecht über andere Menschen reden, dass wir sie richten. Gott sagt so oft, wir sollen Menschen nicht richten. Und ganz ehrlich, da bist du und ich genauso herausgefordert. Und da müssen wir sehr aufpassen, alles, was gut und wohlgefällig ist, ich habe es vorhin gefunden, dann nochmal, darüber denkt nach. Also wir sollen denken und reden. Schließlich, meine lieben Brüder, orientiert euch an dem, was wahrhaftig gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Also das heißt, wir sollten sehr auf unsere Gedanken achten und noch mehr auf das, was wir aussprechen. Weil Worte haben Macht über Leben und Tod. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott hat durch sein Wort dieses ganze Universum geschaffen. Gott sprach, Licht sei. Und es war Licht. Und wir müssen wissen, als Ebenbild Gottes, mit Schöpfungskraft in unseren Worten, was wir sagen, wird Existenz. Und darum ist es so wichtig. Darum hat der Josua gesagt, wir gehen jetzt 7-mal um Jericho herum. Und es waren die Kinder derer, die in der Wüste alle gestorben sind. Haltet den Mund. Weil wenn die Mauern anschauen und sagen, schauen wir die Mauern, dann haben keine Chance, ist vorbei. Weil dann ist unser Glauben in der falschen Richtung Mauern gebaut. Also da müssen wir sehr aufpassen. Lass uns auf unsere Gedanken achten und noch mehr auf unsere Worte. Ja, weil sonst behält der Feind Anrechte über dir, dich packen und dich innerlich lähmen kann. Du hast Dreck am Stecken, du hast keine Autorität mehr. Der Teufel hohnlacht und die ganze Hölle, weil du nichts mehr bewirken kannst im geistlichen Bereich. Und wenn es so ist, verzweifle nicht, renne zu Gott, geh auf deine Knie, bitte um Verzeihung und der Herr lässt Gnade walten. Und dann hast du wieder Autorität. Wir müssen unsere Vergangenheit in Ordnung bringen, wenn wir in der Gnade vorankommen wollen. Alles, was der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen spricht, was er dir jetzt offenbart, bring es sofort in Ordnung. Es gibt diese Regel 72-21. Alles, was wir innerhalb 72 Stunden an den Start bringen, 21 Tage durchhalten, hat eine Erfolgsquote von 80%. 72-21. Und der Heilige Geist, der heute etwas offenbart in deinem Herzen, bring es innerhalb 72 Stunden in Ordnung. Das ist so eine Führungsweisheit, die wir da vermitteln im Business. Aber das lässt sich ja auch anwenden. So, die Mahnung, du sollst nicht stehlen, richtet Paulus an die Christen. Und an der Stelle, das ist jetzt dein Thema, Adnan. Wenn du bitte dem Adnan das Mikro gibst und einschaltest, da würde ich dich bitten, Adnan, dass du jetzt ein bisschen was sagst dazu.
Ja, wie gesagt, gestern waren wir unterwegs zusammen. Haben wir über verschiedene Stellen auch in der Bibel ausgetauscht und immer wieder einen kleinen Stopp, eine kleine Pause gemacht, gebetet hat mich rein und gebeten, dass ich diese Gedanken zusammenschreibe und auch heute uns mitteile. Und jetzt hat Reinhold für die eine Stelle oder die andere eingefügt. Jetzt schauen wir mal her, was er alles hier integriert hat in der Folie. Die Mahnung, du sollst nicht stehlen, richtet Paulus an die Christen. Es ist wichtig jetzt zu wissen, ich spreche nicht zu Ungläubigen, sondern zu den Gläubigen. Lasst uns selbst fragen, warum ein Christ überhaupt stirbt. David schreibt im Psalm 37, 25: Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Diese Verheißung dürfen wir auch selbst in Anspruch nehmen für uns, für unsere Kinder. Und wenn ein Christ gestohlen hat, keiner von uns jetzt hier, außer Samuel, ist so jung, dass er sowas noch nie erlebt hat bei sich selbst oder in seiner Wahrnehmung und Beobachtung. Und ich habe selber noch nie in meinem Umfeld und auch bei mir gesehen, dass jemand jetzt gerade mal gestohlen hat, weil er am Verhungern war. Es gibt solche Situationen in Afrika. Ich kann aber jetzt nicht mitreden. Ich weiß es nicht. Die Verheißung Gottes ist, dass kein Christ um Brot betteln wird. Was ist die Ursache dann, dass ein Christ stiehlt? Aus Gier. Wir haben heute in Lukas auch gelesen, Abkehr. Das ist, was die Menschen antreibt, um zu stehlen. Ein Christ stiehlt, weil er sein Vermögen vermehren will. Es geht nicht darum, dass er eine Semmel kaufen möchte oder seine Kinder eine Semmel brauchen, sondern er hat einiges anvertraut bekommen, aber ihm ist es nicht ausreichend. Der eine hat 100, das ist ihm zu wenig, der andere hat 1000, ihm zu wenig, der andere hat eine Million, ist zu wenig, der andere hat eine Milliarde, ist immer noch zu wenig. Gier kennt keine Grenze. Der Teufel spricht die Menschen an und sagt, ey Junge, das ist immer noch zu wenig, was du hast. Du musst mehr. Und das ist, was Reinhard gesagt hat, in dem Moment, wo wir das Ja-Wort geben und sagen, das ist wahr, das ist zu wenig, jetzt muss ich mal schauen, ohne dass jemand mehr was nehmen kann, also stehlen kann, dann machen wir die Tür weit auf. Da haben wir letzte Woche über die Frucht des Lichts und die Werke der Finsternis auch gesprochen. Und dann ist das Hauptmerkmal über die Frucht oder der Frucht des Lichts ist, dass offenbar ist. Und die Werke der Finsternis, das geschieht heimlich. Und es ist so auch mit dem Stehlen. Es ist eine Tat, die man nicht offenbar und nicht öffentlich macht, sondern heimlich. Und dann begibt man sich in diese finstere Welt, dass man immer in Angst lebt, ja, dass jemand gar nicht mitbekommt, dass ich was gestohlen habe. Egal in welcher Art und Weise. Ein Christ stiehlt, weil er vergessen hat, dass er erkauft wurde und dass er sich nicht mehr gehört und alles, was er hat, Jesus gehört und er dies nur verwaltet. Es ist auch ein Gedanke, der uns immer wieder erschleicht, das ist unser Vermögen und wir haben einfach zu wenig, wir wollen mehr haben. Wenn wir uns daran erinnern, dass was wir jetzt haben, nur anvertraut ist und nicht uns gehört, sondern Gott, dann würden wir nie auf die Idee kommen, für Gott zu stehlen, damit er es mehr hat. Im 1. Korinther 6, Verse 19 und 20 lesen wir, schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Da sind wir auch, wie Paulus die Korinther ermahnt und daran erinnert, ihr gehört euch nicht mehr selbst, ihr gehört Gott, ihr seid erkauft. Und wenn wir erkauft sind und wir uns selbst nicht mehr gehören und wir sagen, alles was wir haben, ist nur anvertraut, ist uns anvertraut. Das heißt, wir sind Verwalter dieser Güter. Und wenn wir schauen, der Verwalter ist weisungsgebunden. Und zwar bezüglich an, was ihm anvertraut ist. Er darf nichts und gar nichts gegen bzw. ohne die Weisung des Eigentümers ausgeben. Da erwischen wir uns selbst hier, wenn wir sagen, ja, hat eigentlich Gott mir gesagt, du sollst sterben. Ich verwalte das immer. Oder ich habe vergessen, dass was ich habe, nicht Gott gehört, sondern doch mir. Ich will mein Vermögen vermehren. Wenn wir uns dann erinnern, was Paulus sagt, ihr seid gekauft, ihr seid die Verwalter, da werden wir überhaupt nicht mal im entferntesten Sinne, auch nicht mal drauf auf die Idee kommen, wie stehe ein bisschen von Gott, damit er ein bisschen mehr Geld hat. Wenn jemand sagt, dass man seinen Zehnten, das haben wir auch heute schön in Melachi auch gelesen, über den Zehnten, den Zehnten gibt und über die restlichen 90% selbst entscheiden kann. Das war zum Teil auch im Alten Testament so, das ist ein Gebot und ein Gesetz. Und wir wissen, wir haben ein einziges Gebot, nach dem wir erkauft sind, das ist das Gebot der Liebe. Und der Zehnte, ist es kein Gesetz für uns, ist es kein Gebot. Und das ist auch nicht jetzt abgeschafft, Gott ist gekommen, um zu ergänzen, zu vervollständigen, vervollkommen. Und es ist ein Orientierungswert, das ist ein Zeichen Gott gegenüber. Und mich fasziniert der Begriff des Zehnten viel mehr als Erstlingsgabe auch erwähnt wird. Und das ist auch ursprünglich im Alten Testament am Anfang immer wieder auch als Erstlingsgabe bezeichnet. Das ist ein Zeichen des Vertrauens und des Glaubens Gott gegenüber, dass ich von meinem Erstling, was auch Habel auch gemacht hat, er gibt das erste Gott für sein Werk, für sein Feld, das als Saat mit der Gewissheit und mit dem Vertrauen, dass uns nicht mangeln wird, dass wir nicht um Brot betteln müssen. Aber wenn jemand sagt, dass man seinen Zehnten gibt und über die restlichen 90% selbst entscheiden kann, dann ist das nichts anderes als Anstiften zum Diebstahl, weil die restlichen 90% ihm genauso anvertraut sind, in der Zehnte. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da sehen wir ja auch, wie wir bezeichnet werden, Volk des Eigentums. Wir sind jetzt sein Eigentum und mit allem, was wir auch haben.
Adnan, vielen Dank. Wenn du vielleicht so nett bist und schaltest da kurz aus. Ich schaue mal, ob ich wieder auf Sendung bin da. Jawohl, passt. So. Zu dem Thema habe ich vor einiger Zeit ein Finanzseminar gemacht und ich habe einen ganz kurzen Extrakt aus diesem Finanzseminar jetzt hier mit eingeflochten. Finanzielle Freiheit leben heißt es, wie kann ich in die finanzielle Freiheit hineinkommen? Weil wir sind ja herausgefordert. Wir haben einerseits das Gebot des Zehnten im Alten Testament. Jetzt viele übertragen das ins Neue Testament und sagen, der Zehnte gehört Gott. Aber ich bin voll und ganz am Adnan seiner Meinung. Gott gehören heute nicht mehr 10%, sondern 100%. Und die Frage ist, und das muss jeder individuell mit sich vereinbaren, Gott, wie viel hast du für mich gedacht und wie viel soll ich in den Bau deines Reiches investieren? Weil wenn wir für Gott erkauft sind, das sind wir. mit dem Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha hat uns Gott erkauft, wir gehören uns nicht mehr selber. Studier das selber in der Bibel, ich kann jetzt die Bibelstellen alle nicht aufführen, würde in den Rahmen sprengen, aber studier es selber, das geht bis in die Offenbarung hinein. Wir sind für Gott erkauft, wir gehören uns nicht mehr selbst. Vielen Dank, Adnan, das hast du sehr schön herausgearbeitet. Das heißt, wie ist es denn im Neuen Testament? Ist der Zehnte noch wichtig? Ich sage es mal so, mindestens. Aber diese Sache, die kann ich dir nicht vorschreiben. Wenn du den Paulus studierst, was schreibt der Paulus bezüglich Kollekte? Dann sagt er, so viel ein jeder geben kann. So viel ein jeder geben kann. Und zwar aus freudigem Herzen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gib es mit freudigem Herzen im Vertrauen auf Gott, dann wird es gesegnet sein. Und jetzt lass uns einmal das komprimiert anschauen. Wie habe ich das damals herausgearbeitet in diesem Finanzseminar? Wie könnte das funktionieren, ganz praktisch in unserem Alltag? Ich sage Folgendes, wir müssen den Kreis schließen. Einen nicht definierten Kreis von monatlichem Budget, Haushaltsbudget. Angenommen, du sagst, ich habe 2000 oder 1950 Euro, das ich mit meiner Frau zu verwalten habe. Und angenommen, du hättest jetzt zusätzliche Einnahmen, weil Gott dich segnet, weil du treu bist, weil du hingegeben bist und Gott segnet dich. Und was machst du? Du bläst deinen Kreis auf. Und da habe ich persönlich, Oliver, dir geht es bestimmt ähnlich, Adnan, von dir weiß ich's, Menschen kennengelernt, die haben plötzlich das Zehnfache und es reicht immer noch nicht. Die leben über ihre Verhältnisse. Ich kann mich gut erinnern, als Azubi im ersten Lehrjahr habe ich 25 Mark bekommen. 25 Mark. Aber ich war nicht mittellos, ich war reich. Und jetzt habe ich vielleicht später das Hundertfache und muss auch aufpassen, dass mir das Geld reicht. Und dir geht es genauso wie mir. Also muss man sagen, und das ist das, wo wir sagen, ein nicht definierter Bereich, du hast mehr und mehr Einkommen, gibst mehr und mehr aus. Und es reicht doch wieder nicht. Dein Budget bläht sich auf, plötzlich ist es nicht mehr 1900, dann ist es 2,9, dann ist 5,9, dann ist 12,9, dann ist 20.000 Euro und es reicht wieder nicht. Und das habe ich oft und oft erlebt und du und ich, wir haben das auch bei anderen Menschen schon erlebt und das ist fatal, weil dann hat uns der Teufel voll im Griff. Wir geben immer noch mehr aus, je mehr Einkommen ist, desto mehr geben wir aus. So, wie stellt sich Gott das vor? Ich bin da immer ganz praktisch, ich glaube Gott stellt sich das so vor, der sagt, pass mir auf, ich möchte nicht, dass du ein ärmliches Leben führst. Das ist ja auch kein Zeugnis. Ja? Wie der Nietzsche gesagt hat, ich würde gern an Gott glauben, wenn seine Kinder fröhlicher werden. Also wir sollten durchaus fröhlich sein. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott sagt, pass mir auf, wenn du wirklich mit meinem Geist erfüllt bist, wirst du wissen, was genug ist. Wie viel ist genug? Das ist die Frage. Wie viel ist genug? Du schließt deinen Kreis und sagst, Frau, pass mir auf, wir haben für die Miete, wir haben für den Haushaltsgeld, wir haben für die Kinder, Klamotten und so weiter. Okay, das ist jetzt unser Budget. Gott, das ist unser Budget. Und alles, was über diesen Betrag hinaus ist, 2500 Euro oder 5000, ist egal. Ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott, alles, was darüber hinaus ist, wir haben unseren Kreis geschlossen, wir haben unser Budget definiert. Da ist auch Urlaub mit drin, gezwölftelt, da ist alles mit drin. Alles, was du darüber hinaus unseren Segen schenkst, investiere ich in den Bau deines Reiches. Investiere ich in den Schatz im Himmel. Dort, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und ich möchte, dass mein Schatz im Himmel, weil Wohlstand aus Gottes Perspektive ist nur eines, Seelen im Himmel. Alles andere ist für Gott, Paulus sagt, Dreck. Dreck. Ist kein Wohlstand. Und das stellen wir dann so vor, ganz pragmatisch, du definierst mit deiner Frau, mit deinen Kindern zusammen, was haben wir an Verpflichtungen, wo haben wir Verträge, wo müssen wir monatlich Miete zahlen und so weiter, welche Bedürfnisse, Haushaltsgeld und so weiter, was ist alles da, welche Wünsche haben wir noch, Urlaub und Equipment und so weiter. Und dann ist der Kreis geschlossen und alles, was an zusätzlichen Einnahmen kommt, prallt ab und geht als Überfluss in das Königreich Gottes. Und das, so sehe ich das ganz pragmatisch. Du magst deine eigene Vorstellung haben, aber das ist mein Bild von der ganzen Geschichte. Wenn wir den Kreis nicht schließen, wird es ein Fass ohne Boden. Und wir haben nie genug. Nie. Und da ist es wichtig, dass wir mit unserer Frau zusammen darüber beten, mit unserer Familie, dass wir diesen Kreis schließen und das Budget definieren und sagen, Gott, alles, was du an Segen zusätzlich gibst, investiere ich in den Bau deines Reiches. Und Heiliger Geist, sag mir, wie und wo? Ja, ganz einfach, Neuformation e.V. haben wir schon die Lösung. So, ist das so weit verstanden? Ist das meine Gedanken, die sind abstrakt, aber sind die nachvollziehbar? Ja, so sehe ich das, dass wir sagen, okay, also alles, was zusätzlich an Segen kommt, investiere ich sofort. Ich wollte nur jetzt abschließen. Ich könnte jetzt, statt dass ich hier für Neuformation investiere, in mein Geschäft investieren. Ich hätte mit Sicherheit richtig schöne Kohle. Aber ich hätte keine Freude. Ich habe jetzt viel mehr Freude, das ehrenamtlich für Gott. Alles, was er tut, das tut von Herzen aus dem Herrn. Ich tue es für den Herrn aus seiner Kraft, aus Liebe zu ihm. Und das erfüllt mich viel mehr und macht mich viel mehr glücklich als noch mehr Geld. Ich kann es dir nur sagen, das ist meine Lebenserfahrung. Ich bin wahrscheinlich der Reifeste unter euch. Und vielleicht darf ich da ein bisschen Erfahrung weitergeben. Also ich bin glücklich mit der Sache. Und ich sage, Herr, mir ist es genug, mir reicht es, ich freue mich. Und der Herr ist so gnädig und barmherzig. Adnan und Oliver, wir sind am Freitag beieinander gesessen. Da kommt eine E-Mail von einer der größten Automobilgruppen in Österreich, ich weiß nicht, 40 Autohäuser. Und der Geschäftsführer, CEO, war bei mir vor einem Jahr auf Seminar und er möchte gerne einen Termin mit mir, ob wir ein Gespräch führen könnten, wie ich die Gruppe betriebswirtschaftlich da optimieren könnte. So ist der Herr. Ich habe da keine Werbung gemacht, ich habe nicht dafür gebetet, das kriegst du einfach als Geschenk, wenn du das verstanden hast. Wenn du treu bist mit dem und wenn du aus Liebe für den Herrn unterwegs bist, dann wird der Herr dich segnen. Und wir haben auch das Thema, wenn du sagst, ja, aber ich habe gar keine Zeit, mein Geschäft fordert mich so. Wie viel Werbeaufwand hätte ich betreiben müssen, um so eine Gruppe als Kunde zu bekommen? Und Jesus schenkt mir das einfach. Warum? Weil ich in sein Reich investiere. Ist das nicht herrlich? Ich kann es dir nur sagen, so ist unser Herr und so erlebe ich ihn. Ich mache seit 25 Jahren keine Werbung. Seit 25 Jahren macht der Herr Werbung für mich. Seit 25 Jahren gibt der Herr mir Aufträge. Wir werden nie voll Geistes werden, wenn unsere Vergangenheit nicht in das Licht Gottes gekommen ist. Wir müssen unbedingt den Rücken frei haben gegen den Feind, wenn wir ein Leben der Heiligung führen wollen. Der Feind, er beobachtet. Es ist wie ein Trainer seinen Boxer beobachtet und den Feind beobachtet, den Gegner, den zukünftigen Gegner. So ist der Teufel auch. Er ist ja nicht allwissend, aber er ist ein scharfer Beobachter. Und er ist schon natürlich auch in der Lage, unsere Schwächen genau zu erkennen. Und so wie der Trainer vom Boxer, der sagt, du, mit der Linken, die Deckung, die ist schwach, da kannst du draufhalten. Da erwischst du ihn. Und dann auf die Schwächen drauf. Und der Teufel ist genauso. Er weiß genau, wo wir Schwächen haben. Aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir diese Schwächen kompensieren, das heißt ausgleichen, und können wir stark werden und da dann vollmacht und vollmächtig in unserer Zeit, in unserer Welt wirken. Wenn wir unsere Vergangenheit geordnet haben, dann sollte uns die Mahnung des Apostels vor der Sünde schützen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Kein Problem, wenn du gestohlen hast in der Vergangenheit. Gib es nur zu und bring es in Ordnung. Gib es vor Gott zu und bring es vor der Welt in Ordnung. Ich habe heute früh beim Frühstückstisch zu meiner Frau gesagt, dass wieder Gott vergibt uns. Wenn wir einen Fehler gemacht haben und gehen zu Gott, er vergibt uns. Die Folgen dieser Sünde müssen wir tragen. Wir denken an den David, Ehebruch mit der Bathseba, ihren Mann Uriah ermorden lassen und dann ist der Sohn gestorben. Und Gott sagt trotzdem, er ist ein Mann nach seinem Herzen. Warum? Weil er sagt, Gott, ich habe ihn gesündigt. Ich habe ihn vergeben. Der Mose durfte nicht in das Land hinein, weil das Volk war schuld. Er hat nicht gesagt, Gott, ich habe gesündigt. Und das war der wahre Grund, warum er nicht ins verheißene Land gekommen ist. Also, das ist kein Problem, wenn du gestohlen hast. Hör auf zu stehlen und bring das in Ordnung. Und es wird seinen Preis haben. Jede Sünde hat seinen Preis, aber bei Gott ist Vergebung und das ist das Schöne. Und den Preis müssen wir halt zahlen. Aber die Vergebung ist entscheidend. Schluss mit dem leichtfertigen Umgang, mit dem anvertrauten Gut. Von nun an wird nichts mehr mitgenommen und wenn die Gelegenheit noch so günstig, die Versuchung noch so groß ist. Wenn wir vorwärts kommen wollen, der Heiligung und voll Heiligen Geistes werden wollen, dann müssen wir die Mahnung des Apostels peinlich genau verfolgen. Der stehle nicht mehr. Ja, aber wegen der Briefmarke. Ich arbeite doch dann hier in dem Unternehmen oftmals bis 20 Uhr. Und da werde ich doch da eine Briefmarke mitnehmen können, da jetzt für meinen persönlichen privaten Brief. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist unkorrekt, das ist Diebstahl. Die Briefmarke ist Diebstahl, 60 Cent, Diebstahl. Und der Teufel, wegen dieser elenden 60 Cent, hat er die Autorität geraubt. Der Feind wird es mit scheinbaren Kleinigkeiten versuchen, uns zu Fall zu bringen. Du bekommst beim Einkaufen zu viel Geld zurück. Du siehst selbst und merkst, die Kassiererin hat sich verzählt. Wirst du das Geld zurückgeben oder denkst du, soll sie doch besser aufpassen? Was ist dein Gedanke in dem Moment? Der Teufel wird sagen, soll sie doch besser aufpassen, die blöde Kuh. Und du sagst, nein, sie haben sich... Und wenn mir das passiert, und das passiert hin und wieder, und ich sage, sie haben mir 10 Euro zu viel rausgegeben, das haut die Leute um. Das haben die noch nie erlebt in der Regel. Unsere Gesellschaft ist nicht bereit. Also das ist auch die Erfahrung, dass der Heilige Geist spricht zu dir. Weil eines ist klar, wenn jetzt der Frank diese 1,60 nicht angesprochen hätte, dann hätte der Heilige Geist in seinem Gewissen feurige Pfeile. Du bist ein Lügner, bist ein Betrüger, 1,60. Ist klar. Und automatisch hätte er Schuldgefühle gehabt und hätte weniger Autorität gehabt. Ja? Und der Heilige Geist spricht zu uns. Und er spricht nochmal, aber wenn wir dann nicht auf ihn hören, wird er immer leiser und wir hören die Stimme Gottes nicht mehr. Das ist eigentlich die traurige Konsequenz. Vielen Dank, Adnan, ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir da sensibel bleiben. Und wenn du sagst, ich höre aber die Stimme Gottes nicht mehr, dann bring dein Leben in Ordnung. Dann hörst du es wieder. Mit solchen scheinbaren Kleinigkeiten wird der Feind versuchen, dein Gewissen abzustumpfen, einzuschläfern. Wird es ihm gelingen? Und da sind wir wieder beim Adnan, seinem Thema, die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Nicht die großen Verbrechen. Ja, Gott, ich habe doch keinen erschlagen und keinen Mord begangen. Und meine Frau habe ich auch nicht betrogen. Ja, aber den Busfahrer um 1,60. Du bist genauso Lügner und Betrüger, ob du jetzt einen Mord begehst oder nur 1,60 stiehlst. Betrügst. Das ist wurscht. Lug und Betrug. Oder wirst du mit Abraham sagen, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, dass du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Also, nicht durch Betrug und Lug wird der Teufel uns reich machen, sondern Gott wird uns reich machen, weil wir ehrlich und offen sind. Wollen wir voll Geistes werden, dann müssen wir ein feines Ohr und eine hohe Sensibilität bekommen für die leisen Mahnungen und Warnungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er ist ganz sanft. In Liebe ermahnt er uns. Er haut nicht drauf. Der Heilige Geist ist sanft. Da müssen wir peinlich genau darauf achten, ihn nicht zu betrüben, sonst wird all unser Beten und Flehen um die Fülle des Geistes umsonst sein. Stell dir mal vor, wegen dieser elenden 1,60 finde die Erfüllung im Heiligen Geist nicht, weil der Teufel mich da verleiten hat können. Aber es geht nicht nur darum, dass wir nichts wegnehmen dürfen, was uns nicht gehört, sondern der Heilige Geist verlangt auch noch etwas Positives von uns. Er sagt, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das du habest, zu geben den Bedürftigen. Interessant ist, da zeigt sich eine neue Gefahr, weil dass wir dann unser Herz an das Geld hängen. Arbeite mit den Händen, dass du habest. Und habest und habest und wir arbeiten und arbeiten, das Geld vermehrt sich und plötzlich werden wir geizig. Und der Teufel hat uns da erwischt, dass wir Angst haben, was zu verlieren. Weil er ist natürlich sehr raffiniert. Manche tun so, als ob hinter habest ein Punkt stünde. Also arbeite mit deinen Händen, dass du habest und noch mehr habest. Aber wir haben dann nicht zu Ende gelesen, weil er hat arbeiten, um zu haben, um zu geben dem Bedürftigen, ist dein Kreis geschlossen oder ist er offen, um zu haben und zu haben und zu haben und noch größer und noch größer. Und da haben wir gestern ein bisschen eine Diskussion gehabt, dann, wenn der Kreis nicht geschlossen ist, dann werden plötzlich teure Zigarren geraucht und solche Dinge. Warum? Weil der Kreis nicht geschlossen ist. Du wirst keine teuren Zigarren in die Luft paffen, wenn der Kreis geschlossen ist. Weil du gesagt hast, Gott, alles, was darüber hinaus ist, was ich an Verpflichtungen habe, an Bedürfnissen und an Wünschen.
Verpflichtungen und Bedürfnisse und Wünsche. Für dein monatliches Budget lang diesen drei Kategorien. Wenn du keinen hast, melde mich an, dann schicke ich dir einen.
Ich habe im Rahmen des Finanzseminars damals so einen monatlichen Haushaltsbudgetplan entwickelt. Verpflichtungen, Bedürfnisse und Wünsche. Und dann trag das ein und schließe deinen Kreis. Um Gottes Willen. Ja. Also, um zu haben, so dass wir dem Bedürftigen geben dürfen. Also nicht wegnehmen, sondern vielmehr geben. Das ist der Weg, wie man voll Geistes wird. Gib, so wird dir von Neuem gegeben werden. Das ist das Prinzip Gottes. Der Teufel sagt, nee, du musst nehmen, nehmen, nehmen. Aber Gott sagt nein. Wollen wir Geistesmenschen werden, dann müssen wir treu sein im Erwerben und Ausgeben unseres Geldes. Dann muss das ganze Gebiet des Geldverdienens und Ausgebens unter die Zucht und die Leitung des Geistes Gottes kommen. Das, was der Adnan uns gerade so eindringlich uns hier geschildert hat. Dann müssen wir mit Gott beraten, soll ich dies kaufen oder nicht kaufen? Ist es jetzt dran? Und da muss Gott mitreden dürfen, wenn wir uns nicht mehr selber gehören. Aber da fehlt es oftmals noch sehr weit. Manche von uns tun so, als ob wir alleine darüber bestimmen könnten. Und da schließt sich unser Kreis. Wenn wir Gott gehören, wenn wir von Gott erkauft sind und alles, ich sage oft so, Roswitha, manches Mal überkommt es nicht so. Das ist aber Roswitha, wir können so dankbar sein, dass wir so von Gott gesegnet sind. Und sagt die Roswitha dann manches Mal sehr vernünftig, ja, aber wir haben auch hart gearbeitet für unser ganzes Leben. So wie ja, natürlich. Aber trotzdem bin ich Gott dankbar, weil wenn er uns nicht die Gesundheit geschenkt hätte und die Kraft gegeben hätte und die Aufträge gegeben hätte, dann hätten wir es auch nicht arbeiten können, wenn wir krank sind. Also wir dürfen dankbar sein.
Es gibt auf der anderen Seite, wenn immer Leute das müssen, dann ist man, die arbeiten viel, viel härter als wir und verdienen 1%, 5%
von dem, was wir haben. Ja, Josua, vielen Dank. Das ist ein, ja, haben wir gestern auch gesprochen drüber. Genau. Ja. Also sei dankbar. Danke Gott jeden Tag. Und natürlich haben wir unser Mögliches getan, aber bitte, Gott hat das Unmögliche getan. Das, was uns unmöglich ist, hat Gott getan. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Wir kaufen, ohne den Herrn zu fragen. Wir behalten, ohne den Herrn zu fragen. Neben uns hungert jemand, aber man kauft für viel Geld unnötige Sachen. Die 15. Jeans und so weiter. Und der andere hat für die Kinder nicht genügend zu essen. So, zum Schluss. Das meinte der Apostel, wenn er sagt, auf das er habe, zu geben den Bedürftigen. Wenn dein Kreis nicht geschlossen ist, wirst du nie genug haben. Es wird zwischen den Fingern durchrieseln. Das habe ich oft und oft erlebt, wo Menschen das Zehnfache von mir verdient haben und Schulden gehabt haben. Über die Maßen. Wir sollten das ganze Gebiet des Erwerbens, Sparens, Ausgebens, Verschenkens unter die Zucht des Heiligen Geistes stellen. Wenn Gott der Eigentümer ist und wir nur die Verwalter sind, dann muss das Auswirkungen haben. Ganz anders als bisher muss der Herr der Aufseher und Verwalter unseres Vermögens werden. Er muss uns sagen, was wir kaufen, wofür wir es ausgeben und so weiter. So, ich bedanke mich an der Stelle. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns sehr wohl geschüttelt hat. Also in der Vorbereitung muss ich sagen, das war einmal mehr für mich selber wieder eine Ermahnung, eine Ermutigung, hier ganz auf Gott zu vertrauen. Und schließlich ist es das, was der Glaube ausmacht, dass wir Gott glauben und vertrauen. Sergio, sehr gut. Ich spreche aus Lob in verschärfter Form. Das absolut. Es geht natürlich nicht nur um die materiellen Dinge. Da bin ich dir jetzt sehr dankbar, dass du das gesagt hast. Es geht natürlich in erster Linie um die geistlichen Dinge. Wir waren gestern, sind wir zum Gipfel gekommen. Und wir beten immer, weil da haben wir vom Gipfel auf, aus dem schönen Blick ins ganze Land. Und dann sage ich, Adnan, komm her, und dann machen wir Schulterschluss. Und dann beten wir halt für die Menschen. Da ist er, weil soweit das Auge reicht, der Gott hat zu Abraham gesagt, heb deine Augen auf zum Himmel und schau, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und ich sage, komm, Adnan, lass uns beten. Und in dem Moment kommen zu
das kommt. Sag ich, wir wollen jetzt gerade, wir beide, wir wollen jetzt gerade beten. Wollt ihr mitbeten, ihr zwei? Dann hat er gesagt, nein, jetzt nicht. Sie hat ein bisschen überlegt und gesagt, nein, jetzt gerade nicht. Dann haben wir aber gebetet, laut gebetet von denen. Die haben jetzt sich nicht getraut, aber das ist genau der Punkt. Zu sagen, hey, sind wir mutig genug, das jetzt zu sagen? Dann haben wir laut gebetet. Also ich habe laut gebetet für die Menschen und so weiter. Die haben das ja gehört. Die haben jetzt nicht mitgebetet, weil das war ja außergewöhnlich. Aber es war bestimmt ein starkes Zeichen. Amen.
Amen.
Danke. Sergio, ich bin sehr dankbar für das. Also bitte seid da auch ermutigt, solche Dinge zu sagen, weil ich denke an den anderen. Magst du aufschließen?
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.